Hallo, ich bin Tobi vom 96-Podcast Vorwärts nach weit. Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie. Dadurch können wir direkt Einfluss nehmen auf die Politik in unserem Land. Außerdem garantiert uns unsere Demokratie Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Sie sorgt dafür, dass wir demonstrieren dürfen. Sie steht für Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. All das geht es zu bewahren und zu beschützen. Deshalb, gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Herzlich willkommen bei den Tennisproleten. Man mag es kaum glauben, aber die erste Woche der Australian Open ist schon wieder rum. Zur Info, wir nehmen jetzt auch am Sonntag auf, also wir haben quasi die volle Woche, die wir vor uns und euch ausbreiten können. Und das mache ich mit Tobi. Hallo Tobi.
Hi Henrike. Bist du überhaupt noch wach oder kannst du noch wach sein, wo du so viel Tennis gesehen hast?
Ja, ich habe ja die Nachtwache lasse ich ja meistens weg und gucke mir dann quasi die australischen Nightmatches an und informiere mich dann so ein bisschen nach. Also mein Job lässt es leider nicht so ganz zu, dass man sich jetzt die Nächte so richtig um die Ohren haut. Aber man muss ja sagen, es ist ja in Zeiten moderner Technik Gott sei Dank nicht so schwer, Matches noch nachzuschauen oder zumindest mal reinzugucken.
Ja, das ist
insofern
prima.
Insofern mache ich das. Also ja, das ist jetzt keine Werbung für Discovery Plus, aber es ist schon ganz angenehm, dass man da manche Matches noch mal echt nachgucken kann, um einfach so ein bisschen das Gefühl dafür zu kriegen. Finde ich schon ganz gut. Aber das machen andere auch. Das ist jetzt nichts Spezifisches.
Ja, und selbst wenn du nicht Discovery hast, kannst du ja auch die Highlights auf der Website der Australian Open, da kann man die sich auch anschauen. Da stellen die auch Match-Highlights rein, also da braucht man noch nicht mal irgendwie ein Abo.
Stimmt, und bei den Australian Open kann man auf dem YouTube-Channel auch die animierten Live-Matches, ich glaube auf Rod Laver, gucken. Haben Sie ja, hast du das mitbekommen?
Nee, ich habe das in irgendeinem Kommentar bei uns beim Tippspiel gelesen und habe mir dann so meinen Reim drauf gemacht. Nur mir kam dann nur der Gedanke, ich habe da nicht auch noch Zeit zu. Wir sind mit unserem Podcast, mit dem Tennis schauen und mit der Organisation unseres Tippspiels so eingespannt, dass ich also wirklich rechts und links noch irgendwie gucken kann ich nicht. Ich merke auch, dass man, wenn man das Ganze verfolgt, dass ich deutlich weniger News auf, für uns ist nach wie vor die Hauptinfoquelle eben Twitter bzw. X, zumindest in der Tennisblase, ansonsten umschiffe ich da alles, aber ich komme da deutlich weniger dazu, ist auch nicht nötig, weil man das meist eben am Bildschirm mitkriegt, aber ich habe dann keine Zeit noch irgendwelche Gadgets und Sketche und Comics und sonst was anzugucken, aber das muss wohl ganz lustig sein, habe ich mir sagen lassen.
Ich habe da einmal reingeschaut, spaßeshalber, bei irgendeinem Goff-Match und ja, das ist schon ganz witzig, aber zumindest bei mir hing das so ein bisschen nach. Du kriegst halt den Ton mit, das ist ganz nice und für jemanden, der das jetzt gar nicht gucken kann und das als Option hat, dann hast du zumindest den Sound.
Ach, Moment, jetzt musst du mir das doch mal erklären, wie da läuft das Match live, aber halt mit Comicfiguren nachinterpretiert,
genau.
Aber live.
Ja, ja, also das ist quasi auf das Match. Also du hörst den Sound des Matches, aber du siehst es nicht, sondern das, was du sehen solltest, wird halt quasi animiert dargestellt. Das ist natürlich nicht so präzise wie normales Menschenlaufen, weil da müssten die Spielerinnen jetzt quasi wahrscheinlich müssten die da dann irgendwelche Sensoren angesteckt bekommen. Aber das ist dem tatsächlich so ein bisschen nachempfunden. Wie gesagt, bei mir, ich habe da einmal kurz reingeguckt, lief das so ein bisschen nach, das Match. Aber Ich fand schon ganz witzig, dass die Australian Open so halt das Copyright ein bisschen umschifft haben.
Das wollte ich gerade sagen. Ich meine, die verkaufen für Millionen Fernsehrechte. Ne?
Und die dann werden das wahrscheinlich sich freigegeben haben, aber ich fand es witzig, dass sie es versucht haben.
Es ist lustig, so wie du es erzählst. Es wird wahrscheinlich keine wirkliche Alternative sein, zu sagen, ich gucke mir jetzt hier Djokovic Alcaraz als Comic an. Irgendwie.
So gut ist es dann noch nicht.
Naja, aber gut, das dauert nicht mehr lange. Wahrscheinlich kann man sich dann seinen eigenen Avatar bauen am Fernsehschirm und dann sagt man, der Alcaraz, der wird mir jetzt mit wasserstoffblondierten Haaren heute mal besser gefallen, dann siehst du den wahrscheinlich nur für dich ganz allein mit blonden Haaren.
Oder man setzt sich selber ein. Das wär's doch. Man kann sich selber
sich einmal,
als Avatar
einmal
da
wie
reinbauen.
Ein Star fühlen. Ja. Aber nochmal ganz kurz zurück zu den Highlights, weil mir geht das dieses Jahr auch so, dass ich aufgrund diverser anderer Prioritäten im Leben viele eben dann nachschauen muss oder kann oder möchte. Das ist gut, dass es die gibt, aber ich tue mich immer noch wahnsinnig schwer, so eine 3 oder 5 Minuten Zusammenfassung dem manchmal folgen zu können. Also es geht gar nicht darum, der Dramaturgie des Spieles folgen zu können. Das kriegst du eh nicht hin. Aber mir geht das manchmal wirklich zu schnell. Ich muss dann einmal kurz unten links gucken, wie viel es überhaupt steht. Und dann ist der Ballwechsel auch schon wieder rum. Also da würde ich mir manchmal noch wünschen, dass man das so vielleicht altersgerecht für Tobi ein bisschen langsamer abspielt. I don't know. Mir ist es manchmal ein bisschen zu Schlag auf Schlag irgendwie, aber gut, das ist vielleicht Kritik auf ganz hohem Niveau. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht.
Ja, weiß ich nicht. Das Problem hatte ich jetzt noch nicht.
Nee. So ja, gefühlt. Gut, du bist ja deutlich jünger als ich wahrscheinlich.
Aber
kannst
ich
du das
weiß
einfach
es nicht.
Besser.
Vielleicht ist das echt. Ja, vielleicht ist es aber auch so eine Gewohnheitssache. Also, ich muss ehrlich sagen, wenn man so Matches durchguckt und zum Beispiel auch einfach merkt, was, je nachdem, wer kommentiert, was denen auffällt, da siehst du halt dann auch noch mal einen Unterschied. Ne? Ich würde schon behaupten, dass ich recht viel auf einem Tennisplatz mitbekomme, aber was dann halt gerade auch Expertinnen und Experten dann noch sehen, das geht mir auch ab. Das sehe ich einfach nicht. Und da merkst du halt wahrscheinlich auch den Unterschied in der Gewohnheit. Und naja, es ist ja auch deren Job und nicht meiner, aber ich kann schon verstehen, was du meinst, ja.
Was ich heute gesehen habe, aber da braucht man auch gar kein Experte sein, war, als es bei Alexander Zverev mal nicht so lief, dass er gefühlt wieder 5 Meter hinter der Grundlinie bei jedem Schlag stand. So viel Kritik muss erlaubt sein, denn umgekehrt wiederum, und damit steigen wir ein, mit einer der solidesten Leistung über die gesamte erste Woche, die wir da von Zverev gesehen haben. Heute gegen Humbert den ersten Satz überhaupt im Turnierverlauf abgegeben. Da hat er eben auch dann eine Schwächephase gehabt. Da ist mir das wieder aufgefallen, dass er wieder extrem in alte Verhaltensweisen gefallen ist, sich hinten hat reindrängen lassen. Aber ansonsten muss man sagen, blitzsaubere erste Woche von Zverev, oder?
Absolut. Fast schon richtig gehend langweilig, weil ich finde jetzt nicht das, was ich so gesehen habe von den Matches, dass Zverev jetzt überbordend gut gespielt hat. Aber er hat das gespielt, was er musste. Es war wirklich das, was nötig war. Klar, gegen Pedro Martinez, den hat er schon die Öhrchen ordentlich langgezogen. Aber ganz grundsätzlich war das wirklich, ja, ich glaube, langweilig im positiven Sinne. Nun hat er, finde ich, von all denen, die jetzt in der unteren Hälfte im Viertelfinale stehen, Djokovic, Alcaraz, Paul und Zverev, hat er, finde ich, auch von allen die leichteste Auslosung gehabt.
Kann man fairerweise so sagen.
Finde ich. Mhm. Und da war Humbert jetzt tatsächlich der erste richtig fiese Test, würde ich sagen. Wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist einer, der ihn auch ärgern kann. Und das hat man auch gesehen, aber auch das hat er gelöst. wirklich grundsolide. Und an der Geschichte ist mir halt auch aufgefallen, dass ich gedacht habe, ach, wir sind schon im Viertelfinale auf der Seite, weil eben so wenig passiert ist. Normalerweise baut der ja, es wäre ja gerne irgendwo so ein Drama noch ein. Und das war gar nicht.
Ja, die Dramen hat er diesmal anderen überlassen, kommen wir gleich zu. Aber deswegen, ich sag's ja, im positiven Sinne langweilig. Ich glaube, zwei Dinge sind da hervorzuheben. Erstens, man wusste ja gar nicht, wie er nach seiner, ja, man kann schon sagen, verletzungsbedingten Ausscheiden beim United Cup. Er hatte ja Probleme mit dem Bizeps, also muskuläre Probleme. Da war er jetzt nicht so sicher von auszugehen, dass er da in Topform auflaufen wird. Umso toller, finde ich, aus seiner Sicht, dass er diese Woche so solide gespielt hat. Und das Zweite ist, ja, wenn ich an unsere Kritik aus den letzten Jahren immer so denke, dann haben wir uns ewig dran abgearbeitet, dass er in der ersten Woche so viele Körner lässt und hier noch ein Stolperstein und da noch ein Fünfsatzmatch. Also so, sage ich mal, solide eine erste Woche runterspielen, so kannst du, ja, so kannst du ein Ding gewinnen, ein Grand Slam, wenn es so weitergeht.
Ja gut, jetzt, wie gesagt, jetzt kommen ja die Tests, ne? Also ich meine, nächste Runde jetzt im Viertelfinale trifft er auf Paul, das kann er auf jeden Fall packen und sollte er auch, wenn man die beiden miteinander vergleicht. Wobei auch Paul, wenn ich das mal so sehe, außer er ist von Runde zu Runde besser geworden, muss man sagen, Paul. Also er hat gegen O'Connell 5 Sätze gebraucht. Dann gegen Nishikori 4, dann gegen Karbayes bei Ihnen nur noch 3 und Davidovic-Schokina hat er jetzt weggefressen, aber das liegt auch daran, dass
Davidovic-Schokina heißt es, dass er dann gegen Zverev nur noch 2 Sätze braucht?
Ja, die kürzen das ein, weil Zverev dann nach 2 Sätzen sagt, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Nein, aber man muss auch sagen, Davidovic-Schokina hat 3 5-Satz-Matches hintereinander gewonnen. Der war auch durch, glaube ich.
Ja, gut, sagen wir mal so, da waren sie ja wieder unsere Spezialisten. Es gibt ja wirklich welche, da kannst du die Uhr nachstellen, das dass es 5 Sätze geht. Und sie haben alle abgeliefert, wie sie da sind, der Reihe nach. Ja. So Tiafo, Davidovic Fokina, Tommy Paul ist auch gern einer hier, 5 Sätze. Ja, da sind wir auch da wieder im positiven Sinne nicht verschont geblieben in der ersten Woche, was diese 5-Satz-Dinge angeht, oder?
Ich sag mal so, Paul sollte jetzt für einen gut spielenden Zverev, und so viel habe ich von Zverev nicht gesehen, muss ich zugeben, das, was ich gesehen habe, hatte ich schon den Eindruck, dass er gut spielt, aber er ist auch nie gefordert worden. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du auf einmal so diesen Sprung hast, ne, gut, Humbert hat er jetzt bis auf den Satz, den verliert man in 5 Sätzen, in Best of 5 vielleicht auch mal, hat er das ja wirklich gut gemacht. Ich meine, die Sätze, die er gewonnen haben, waren 1, 3 und 2. Das ist schon deutlich.
Ja.
Aber Paul wird jetzt schon mal ein größerer Leistungssprung sein. Aber danach, wenn er Paul dann bezwungen hat, dann kommt mit Djokovic oder Alcaraz natürlich der ultimative Test. Und da frage ich mich, wie er mit diesem von eher so unten vom Köcheln her auf dieses ganz heiß, ob er da so hochspringen kann. Ich glaube, dass das gar nicht so leicht ist, wenn man da relativ ungetestet rumsegelt und dann auf einmal kommt aber so der richtige Brocken. Also da bin ich mal gespannt, ob das sich nicht am Ende als vielleicht sogar schwieriger herausstellt. Don't know.
Wen hast du denn von den dreien? Wir klammern jetzt den armen Tommy Paul mal kurz aus, wobei, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber von den dreien in der Hälfte, Djokovic, Alcaraz und Zverev, wen hast du am stärksten empfunden?
Ich finde es ein bisschen schwierig zwischen Djokovic und Alcaraz. Ich finde, Alcaraz hat mich unglaublich beeindruckt, dass der von 0 auf 100 konnte. Aber auch er hatte jetzt nicht die richtig fiesen Gegner. Mit Shevchenko, Nishioka, Borges und dann Draper. Und Draper war auch total platt.
Ja.
Er ist jetzt auch nicht so gefordert worden, aber er ist absolut ja, seiner Rolle gerecht geworden. Da hat man Djokovic mit Basavareddy, Faria, Matschak und Lehetschka, finde ich, hatte da die fieseren Aufgaben. Und der hat die mit zunehmender Zeit immer besser gelöst. Deswegen würde ich sagen, von der Leistung war, glaube ich, Djokovic einfach von dem, gegen wen er spielen musste, ist wahrscheinlich der Stärkste. Aber für mich hat doch mit den besten Eindruck tatsächlich Alcaraz gemacht, auch wenn das irgendwie unfair gegenüber Zverev wäre, aber ja, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, dass Djokovic er hat die größte Mühe gehabt für mich, was ich so gesehen habe von den Matches, wirkte das so. Aber er hat auch den ziemlichen Andy Murray gemacht. Also er hat sich ein gutes Beispiel an seinem Coach genommen und war auch, selbst wenn er, weiß ich nicht, 5-2 vorne lag oder so, war am Schimpfen.
Ja, aber das war wirklich, das fand ich wirklich nervig, ein bisschen zum Gucken.
Ja, das
ehrlich
stimmt.
Gesagt.
Aber ich dachte, da habe ich gedacht, ob das ist, was Andy ihm jetzt beigebracht hat.
Ja, also das fand ich. Also das fand ich irgendwie, ja, ich fand es fast schon albern an der Stelle. Aber um sozusagen das nochmal von der anderen Seite aufzurollen, was du gerade eben schon gesagt hast, ist natürlich, Djokovic hat diese Steigerung in den Gegnern gehabt. Und wer weiß, ob ihm das nicht sogar zugute kommt, ja, dass er kontinuierlich mehr gefordert wurde. Denn die hatten schon ein anderes Kaliber als die Gegner von Alcaraz und von Zverev. Und auf der anderen Seite in den ersten beiden Matches von Djokovic, als ich ihn da habe spielen sehen, habe ich gedacht, Chapeau, und das ist nach wie vor, es ist Djokovic, aber wenn er so spielt, hat er gegen einen Alcaraz, gegen Zverev und gegen Sinner keine Chance, dachte ich nach den ersten beiden Runden. Aber jetzt groovt er sich schon wieder ein und ey, wir dürfen nicht vergessen, auch der Kerl 10-mal dieses Turnier gewonnen und mit all seiner Erfahrung plus vielleicht dieser, die du angesprochen hast, dieser gesunden Steigerung pro Runde, dass er mehr gefordert wird. Ja. Vielleicht kann das ein
besonders,
Vorteil sein. Wir werden es sehen.
Besonders das Match gegen Matschak hat mich doch beeindruckt. Ja. Weil dem hat er wirklich gerade im ersten Satz, aber auch danach ziemlich die Ohren lang gezogen.
Ja.
Da dachte ich schon, oho, alles klar, jetzt ist Djokovic angekommen. Mal schauen, wie das wird. Ne? Also ich finde ihn schwer zu greifen. Dieses Jahr, weil ich aber auch finde, dass er interessanterweise auch so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist. Ich finde, er ist nicht mehr, kommt jetzt nicht mehr so überbordend auch vor in den Gesprächen, in den Medien, habe ich so das Gefühl.
Kann aber
auch ein Vorteil
sein. Vielleicht
verschiebt sich das auch nur. Und da frage ich mich, ob ihm das nicht sogar hilft, ne? Dass er da so, weil ich meine, er hat sich ja jetzt auch nach seinem letzten Match jetzt gegen Lehetschka hat er ja auch das On-Court-Interview verweigert, weil irgend so ein Channel 9 Tennis-Moderator, also Channel 9 überträgt in Australien, das hat in Australien die Übertragungsrechte, etwas despektierlich über ihn und die serbischen Fans geäußert hat. Und dann hat Djokovic gesagt, gut, dann gebe ich halt kein Interview. Muss man mal schauen. Es ist aber ein bisschen komisch. Ich finde, er ist nicht so im Fokus wie sonst. Aber es muss nichts Negatives sein. Aber auch wenn wir uns jetzt mal die andere Hälfte der Herren angucken, ich finde auch ein Sinner flog relativ unterm Radar. So rein gefühlt. Aber ich muss sagen, in seiner Hälfte ist auch mehr Ungewöhnliches passiert. Vielleicht liegt es auch einfach daran.
Ich denke, ja, genau. Es sind zwei Dinge. Erst auf der einen Seite hast du diese gewisse Unwucht gehabt in den Draws, ja, dass du auf der einen Seite hast du hier Zverev, Alcaraz, über Fritz haben wir jetzt gar nicht gesprochen und Dings hier und Quatsch, Zverev, Alcaraz und Djokovic, ja. Und dann wechselt der Tag wieder und am nächsten Tag ist die andere Seite des Draws, wo erstmal eben nur Sinner war, sozusagen. Ja, da waren natürlich mehr und da kommen wir gleich zu den ganzen Überraschungen. Aber ich glaube, da hat der Sinner gar nichts dagegen gehabt, dass er da so ein bisschen unterm Radar geflogen ist.
Ach, den wird das nicht gestört haben. Der hat da seinen Job gemacht, hat jetzt natürlich auch nicht wirklich, es finde ich, also ich meine, erste Runde gegen Nicolas Jarry, da hätte ich mir tatsächlich, hätte ich eher gedacht, dass er vielleicht mal einen Satz verliert, wobei die ersten mit 7-6, 7-6 eng waren, aber das hätte ich mir dann doch mehr vorgestellt. Gut, dann hat er gegen Skulcate gespielt, der quasi als Lokalmatador ihm einen Satz geklaut hat und dann das auch nicht mehr aufrechterhalten konnte. Und dann gegen Giron, der einfach, finde ich, nicht das Spiel hat, um einen Sinner zu testen. Den hat er jetzt auch nicht überrollt, aber da hätte es mich sehr gewundert. Und deswegen, also auch Sinner ist meiner Meinung nach jetzt auch noch nicht so richtig gefordert worden und hat das, was er da machen musste, auch gemacht. Jetzt kriegt er natürlich mit Rune, zumindest auf dem Papier, den ersten Test und eigentlich auch nicht nur auf dem Papier, weil Rune hatte echt einen brettharten Weg und hat sich da irgendwie mit Hängen und Würgen durchgemogelt. Aber Rune kann man da halt auch erwarten und ich denke, dass er durchaus auch die Fähigkeiten hat, Sinner zu ärgern. Ob er ihn
Ja.
schlagen kann, wahrscheinlich nicht.
Allein schon
Aber das
deswegen
ist so,
nicht, weil
dass.
der auch so ein Fünfsatz-Spezialist ist und so viel
Ja,
Körner ist.
der wird halt auch platt sein, ne? Aber das ist das Erste, wo man auch jemanden hat, der so auch in diesen Runden schon mal war und da auch so ein bisschen das Gefühl hat, auf großer Bühne gegen einen großen Gegner zu spielen. Das ist ja doch auch immer so eine Geschichte.
Ja,
Naja, und
total.
der Rest der Hälfte, weiß ich nicht, ob man bis auf Dömynor da jetzt und vielleicht Shelton die anderen da so hingebastelt hätte. I don't know.
Nee, wahrscheinlich nicht. Und wir haben es ja gerade eben schon angesprochen, vor allen Dingen. Ich glaube nicht, dass man so jemanden wie Mofista hin gebastelt hätte, sondern ja, er hat dieses Turnier vor den Australian Open gewonnen und war sicherlich so, dass man davon ausgehen könnte, dass er ja hier nochmal ein oder zwei Matches gewinnt. Wobei natürlich insbesondere seine Auslosung zu Beginn ja wohlwollend war. Na, wobei den Patchy Perica. Das war ja, erst einmal waren es 5 Sätze und zweitens mal hätte man davon ausgehen können, dass der Altersunterschied und alles und überhaupt, das hätte auch schief gehen können. Und dann hat er nicht nur Daniel Altmaier rausgenommen, klar in 3 Sätzen, sondern er schlägt Taylor Fritz und das war natürlich schon nicht nur, finde ich, ein kleiner Upset, sondern einfach auch eine tolle Geschichte. Er in der 4. Runde, seine Frau in der 4. Runde, besser geht's eigentlich nicht, oder?
Ja, ich glaube, die Familie Svitolina-Monfils hat eine gute Zeit in Australien. Die wirken so, als hätten sie Spaß mit dem, was sie da tun und sind da auch sehr erfolgreich. Und gerade gegen Fritz muss man sagen, hat er das echt gut gemacht, weil gut, Fritz ist auch echt in der Leistung abgefallen. Also der hatte ja vorher gegen Brooksby und Garin gespielt und hat da ja beide wirklich ganz klar nach Hause geschickt und hatte dann gegen Monfils quasi mal so eine Renaissance seiner alten Tage, wo einfach so ein bisschen das gewisse Extra fehlt. Weißt du, was ich meine? So dieses, um deinen Gegner so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Er hat gut mitgehalten. Ne? Also ich meine, es ist jetzt nicht so, den ersten Satz hat Fritz ja noch gewonnen. Also es ist dann am Ende 3-6, 7-5, 7-6, 6-4 für Monfils ausgegangen. Das ist ja jetzt nicht ein Riesenunterschied. Ne? Also er ist ja jetzt nicht abgeschlachtet worden oder so. Aber er war halt wieder ein bisschen auf diesem Level, ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Ne? Was man so von früher von ihm kennt, wo man immer dachte, so, wenn jetzt nicht mehr kommt, dann wird es schwierig. Wird vielleicht ein Ausrutscher sein, aber hätte ich nicht erwartet. Ich hätte Fritz dann doch jetzt unterm Strich für stabiler gehalten. Aber gut, da muss halt mal so ein
Definitiv.
Morphis kommen und sagen, so nicht.
Ja. waren so ein paar Dinge dabei, die man nicht erwartet hätte. Ich meine, dass ein Rublev gerne auch mal irgendwie Mist baut beim Grand Slam. Ja, kommt vor. Dass ein Tiafoe grundsätzlich eigentlich, wenn es geht, irgendwie immer 7 Sätze statt 5 braucht, kommt auch vor. Und dann brezelt es ihn halt irgendwann. Naja, und Daniil Medvedev, gut, frisch gebacken, zweifacher Vater jetzt. Vielleicht war der im Kopf einfach auch irgendwo anders. Hat gedacht, dann spiele ich halt 10 Sätze in 2 Runden und dann lasse ich sein und fliege zurück zu meiner kleinen oder jetzt eben größer gewordenen Familie. Kann auch sein. Mhm. Also, und Tsitsipas auch raus. Ich habe vorhin kurz zu dir gesagt, wir haben die nächste Wachablösung. Ja, nachdem die großen 3 erledigt sind, wird jetzt diese ganze ehemalige Next Gen wird jetzt erledigt und abgewickelt. Medvedev, Rublev, Tsitsipas, der einzige, der sich noch hält, ist Zverev, weil es kommen ja neue nach. Learnatin.
Auch ein leicht undankbarer Name irgendwie. Ne?
Weißt du, hast du es mitgekriegt? Weißt du, warum der Learner heißt?
Nee.
Ich hab's auch, aber das hat mir jemand gesagt, das haben sie im Fernsehen gesagt. Weil, halte ich fest, weil seine Mutter Lehrerin ist. Das ist kein Witz.
Autsch.
Das ist wirklich, deine Mutter ist der, und jetzt, Achtung, er hat eine Schwester, ja. Sein Vater ist Richter, wie heißt die Schwester?
Justice.
Richtig. Ich hatte getippt Law, aber nein, es ist Justice. Ja, ja. Schön, oh, ja.
Learner-Tieren ja, und ja. Justice-Tieren. Ja. Ich meine, mit Justice, das kommt ja im Englischen. Ja, aber das ist halt im Amerikanischen. Also man muss mal vielleicht mal erwähnen, dass Tieren US-Amerikaner ist.
Ja, sorry.
Also, oder ja. für die USA antritt. Ja, die dürfen ja Vornamen vergeben, auch in ganz interessanten Schreibweisen, wie sie lustig sind insofern. Ja. Und Justice ist halt noch, habe ich öfter schon mal gehört, aber ja. Learner tatsächlich, ja. War komplett neu.
Das sind natürlich saublöde ja. Wortspiele.
Da ist so ein Motto, Alex Mikkelsen richtig langweilig unterwegs ja, mit seinem Namen. Wobei Mikkelsen natürlich nicht so wahrscheinlich tendenziell vielleicht in der Schreibweise einen anderen Hintergrund hat, ich weiß es nicht. Aber ja, man muss es mal sagen.
Ja, wobei Mikkelsen mit der Schreibweise und auch Aussprache hat manchmal auch ein bisschen was Skandinavisches. Und wenn ich den dann immer so sehe, dann sieht
er
ein bisschen, der sieht immer ein bisschen aus wie Karlsson vom Dach.
Ja, ich habe ja jetzt auch dank des leichten boulevardesken Kommentars von Stach und Becker gelernt, dass Lyka Puhi wohl eine finnische Mutter hat. Das wusste ich auch nicht.
Ah, Mensch, ja.
Siehst du mal, wieder was gelernt.
Irre. Also die Jungen mischen es auf, Learnatin. Lustig, dem dazu zu kommen. Ich finde, bitte nicht, ich meine es gar nicht böse, ich finde, das sieht immer noch aus, als hat er noch so eine Portion Babyspeck mit dabei. Aber da spielt er mit Vedefek und den Mute, da hat er sich auch von allen Psychotricks, die so ein Korinther rausholen kann, hat er sich überhaupt nicht beeindrucken lassen. Und schwuppdiwupp haben wir mal wieder
einen. Und Mute hat immerhin Popperin rausgenommen. Ja. Also ist jetzt nicht so, als könnte der nicht mit ein bisschen Power und so umgehen. Also
ja, total, total. Also irgendwie ein unterhaltsames Herrendraw so in der ersten
Absolut,
Woche.
Absolut,
mit einer Menge Überraschungen. Sag mal, auf wen hattest du getippt? Wer gewinnt?
Ich habe Zverev gesagt.
Du hast Zverev,
aber nur, weil ich gedacht habe, müsste mal. Aber so jetzt rein von dem, was ich jetzt so gelesen habe, könnte ich mir auch vorstellen, dass das so eine Sinner-Alcaraz-Geschichte wird. Oder vielleicht auch Djokovic.
Man weiß.
Aber das finde ich ja das Schöne. Also ich finde, das ist jetzt auch wenn du Djokovic, Alcaraz und Zverev anguckst und auch Paul, also ich würde schon sagen, dass das die obere Hälfte quasi die klassischere ist, definitiv als die untere. Mhm. Aber ich finde auch oben durchaus wäre jede Kombination gut möglich. Also es macht Spaß, ne? Aber das haben wir ja von vornherein schon gesagt, dass es diesmal nicht so vorhersehbar ist wie sonst. Da finde ich, sind die Damen deutlich gefühlt ein bisschen stringenter.
Aber sowas von. Deswegen
also wenn wir mal blöd jetzt
gerne mal über die sprechen. Ne?
Ja, können wir machen.
Ja.
Wen picken wir uns denn als erstes raus?
Wer ist denn überhaupt noch? Also eigentlich können wir nur eine einzige rauspicken, ja. Die nämlich, wenn ich hier gerade so, es gibt noch eine andere, die ist auch nicht fettgedruckt hier. Und fettgedruckt heißt gesetzt, da gibt es noch eine andere, aber mit der hätte man vielleicht noch eher in der vierten Runde rechnen können, die da heißt Belinda Bencic und auch Danilovic, ja. Aber nein, lass uns mal über Eva Lys reden, denn Lucky Loser, ich glaube, es gab selten eine bessere Bezeichnung als LLL, Lucky Loser Lys. Krass, ja, oder?
Lucky Lys wurde sie ja auch Lucky getauft.
Lys. Ah, schön.
Wobei das sie natürlich nicht unrecht hat, wenn man nach Lucky Loser in der ersten Runde in der vierten steht, ist es dann auch irgendwann kein Glück mehr.
Nein. So genau, sondern sie ist, sie ist glücklich. Sie kann es ist eine glückliche Verliererin. Sie kann einfach nur glücklich sein. Denn ich meine, die Story war natürlich schon cool, so dieses 20 Minuten vor Matchbeginn, gehst dann auf den Platz und hast das, so wurde es ja zumindest kolportiert, dass es für sie auch ein Vorteil war, dass Kimberly Birrell sich im Grunde genommen die ganze Zeit auf
Anna Kalinskaya.
Eingestellt hatte. Ja?
Vielleicht räumen wir das einmal. Ja, vielleicht räumen wir das einmal von vorne aus. Also Eva Lys hat bei den Australian Open eigentlich die Qualifikation gespielt und dort in der dritten Runde, also im Qualifinale, gegen Destiny Ayawa verloren. Und dann ist es ja so, wenn du quasi im Finale der Qualifikation verlierst, kommst du aber und relativ hoch gesetzt bist, kommst du ja in diesen Pool der Leute, die als Lucky Loser in Frage kommen, falls jemand rauszieht. Das heißt aber auch, dass du jeden Tag auf die Anlage tippelst und darauf wartest von morgens bis abends, dass irgendwer absagt, ohne zu wissen, ob das eine Person tut. Naja, im Falle von Eva Lys war es aber so, dass Anna Kalinskaya immerhin an 13 gesetzt, halt kurz vor Toreschluss dann rausgezogen hat und Lys halt innerhalb von, ich habe jetzt schon gehört, von 10 Minuten bis einer halben Stunde, aber ungefähr in dem Zeitrahmen sich fertig machen musste, um ihren Platz einzunehmen.
Ja.
Das heißt, sie hat quasi auch den Platz von Anna Kalinskaya in der Setzliste, also in dem Draw eingenommen. Das muss man mal sehen. Kalinskaya war an 13 gesetzt und hat dann in der ersten Runde Kimberly Birrell ganz sehr klar mit 6-2, 6-2 besiegt. Und man hat, glaube ich, auch gesehen, dass Kimberly Birrell im Vergleich zu Lys mit dieser Situation nicht so ganz klar gekommen ist. Mhm. Die hat sich halt auf wen anders eingestellt. Kimberly Birrell ist Australierin, ist selber auch durch die Quali gekommen, hat sich durch die Quali gespielt und war da wirklich vogelwild. Und Eva Lys hat wirklich voll entspannt da ihr Match durchgezogen und es in die zweite Runde geschafft. Und ist da dann auf Barbara Gracheva getroffen, Französin, hat die dann auch besiegt, um dann gegen Jacqueline Christian aus Rumänien ihr nächstes Match zu gewinnen und jetzt zum ersten Mal in der vierten Runde eines Grand Slams zu stehen. Nun wird die Gegnerin aber ein paar Grad härter mit Iga Świątek, die einen verdammt guten Eindruck macht, muss man sagen. Aber zurück zu Lys. Ja, Lys lebt da gerade so ein bisschen einen Traum, ein kleines Tennismärchen.
Ja, ich meine, das ist schon echt richtig, richtig krasse Geschichte irgendwie. Kannst sagen, lucky und glücklich, aber man muss so eine Chance dann auch beim Schopfe ergreifen, ne? Und sagen so, jetzt schlage ich hier auch zu. Und vor allen Dingen dann die erste Runde dazu gewinnen, da kann man noch sagen, ja, da habe ich noch den Vorteil, dass ich nicht diejenige war, auf die meine Gegnerin gewartet hat. Aber danach ist ja durchaus auch durch schwereres, durch stürmischere See gesegelt und hat dann auch mal ein paar Klippen umschiffen müssen, hat es eben trotzdem geschafft, da noch zwei weitere Siege dran zu holen. Geiler Nebeneffekt für sie natürlich im Live-Ranking. Jetzt steht sie schon auf Nummer 91, macht dadurch natürlich einen ordentlichen Sprung in der Weltrangliste. Und ihr wisst immer, was das als Konsequenz hat. Nicht nur die Kohle, die sie jetzt hat einstreichen können, nämlich das sind gute 290.000 australische Dollar, was, glaube ich, ungefähr 250.000 US-Dollar sind. Damit hat sie sozusagen ihr Jahr schon mehr als gut durchfinanziert. Und vor allen Dingen kommt sie natürlich durch eine Position unter den Top 100 in ganz andere Genüsse, nämlich beim einen oder anderen Turnier sauber reinzukommen, nicht mehr eine Quali spielen zu müssen, jetzt schon wahrscheinlich dann für Roland Garros qualifiziert zu sein, nicht durch die Quali zu müssen und. Also man braucht einmal so diesen Lauf und der kann einen dann auf ganz neue Höhen spülen. Ob es gegen Swiatek reichen wird, ich glaube jetzt mal nicht. Aber manchmal gibt es auch Wunder.
Ja gut, das glaube ich, halte ich jetzt für schwierig, gerade wie Swiatek gespielt hat. Aber für Luz ist das natürlich super. Erstens mal, wie du gesagt hast, sie hat das wirklich auch verdient gewonnen. Also Eva Luz ist nicht die größte Spielerin. Der Aufschlag ist noch ihr größtes Problem, würde ich sagen, oder die größte Baustelle. Weil, naja, wenn man so 1,65 ist, dann ist es halt schwieriger. Aber sie ist jemand, die extrem gut von der Grundlinie spielt, die Bälle unglaublich gut verteilen kann. Beide Seiten relativ gut, gleich gut spielt. Ich würde sagen, Rückhand ist noch ein bisschen stabiler als die Vorhand, aber sie kann von beiden Seiten jeden Winkel des Platzes anspielen. Und vor allen Dingen, sie hat unheimlich gute Longline-Bälle auf beiden Seiten. Also das, finde ich, sticht schon heraus. Da erinnert sie mich ein bisschen an Simona Halep. Und sie hat wirklich die Gelegenheit beim Schopfe genommen und sich da durchgespielt. Und was ich bei Luz so unglaublich schön finde, wenn man ihr zuguckt, sie hat so eine natürliche Spielfreude. Ich glaube, die ist wirklich froh, dass sie da steht und ihr Match spielen kann und nimmt diese Situationen an und bestärkt sich da positiv, ist jetzt aber auch nicht extrem negativ, wenn was nicht läuft. Und ich finde das unglaublich angenehm, dass sie da schon ambitioniert ist, aber nie verbissen. Und für mich freut das ungemein, auch weil sie jetzt halt mal diese, wie du es auch gesagt hast, diese Schallmauer durchbrochen hat, weil sie hat immer so an den 100 gekratzt. Aber naja, bei den Turnieren, die sie vorher gespielt hat, da musst du halt schon ins Finale kommen, um mal halbwegs Punkte zu generieren, dass du da so einen Satz machen kannst. Und jetzt kann sie natürlich für die restliche Saison auch mit dem Geld, was sie bekommen hat, noch mal ganz anders planen. Und wenn du jetzt natürlich auch in höher dotierte Turniere direkt reinkommst, kriegst du ja von vornherein A, mehr Punkte und auch mehr Geld. Und das gibt dir halt auch so eine Sicherheit, dass du da einfach sicherer durch so ein Jahr kommst. Und sie hat ja jetzt bei Evolve unterschrieben, also der Managementagentur, die Naomi Osaka aufgebaut hat. Ich weiß jetzt nicht, was das bringen wird, aber es ist natürlich durchaus ein Zeichen, dass sie interessant genug ist für so jemanden, weil ich meine, da stehen sonst Sabalenka, Kalinskaya, Kyrgios und so unter Vertrag. Das ist ja schon noch mal eine etwas andere Hausnummer, würde ich sagen.
Ein Sommer-Wintermärchen für Sie. Ach, übrigens, ganz kurz noch Einschub, wo du ihn gerade erwähnst. Kyrgios, sagen wir dann tschüss, oder? Das war's dann mit ihm und Tennis, oder?
Ob es das ganz war, weiß ich nicht. Aber er hat ja nach seinem Erstrundenaus gegen Fernley gesagt, dass er sich, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass er das letzte Mal auf diesem Court gestanden hat. Also ich meine, gut, das ist ein bisschen so seine Masche, glaube ich. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass das auch immer so ein bisschen reaktive Antworten auf die gerade in dem Moment vorherrschende Emotion ist. Ja. Aber es kann durchaus sein, weil, ja, er ist natürlich jetzt auch dann irgendwann in einer Situation, wo man sich dann entweder voll reinwerfen muss oder dann rennt dir halt auch irgendwann die Zeit davon. Ne? Er hat das Talent, aber Talent alleine macht dich halt nicht zum, dauerhaft zum Top-Ten-Spieler.
Ist so, ja. ist so. Also ich glaube, das war's mit ihm, aber wie wir es ja neulich in der Vorschau auch gesagt haben, es kommen ja andere nach, es kommen andere Typen nach im Tennis und auch andere Typen im Damentennis kommen auch immer wieder welche nach, deswegen da zurück. Im Moment eben, wie gesagt, die Story vielleicht überhaupt in dem Turnier Eva Lüss. Neben der schon angesprochenen Ehepaar-Story, nämlich, dass wir hier die gute Elena Svitolina haben, die, okay, natürlich auch gesetzt war, insofern ihr Soll erfüllt hat an dieser Stelle. Und dann gegen Paolini, dann das Soll mehr erfüllt hat. Das heißt, sie hat jetzt den Platz eingenommen, nachdem sie dann Paolini im dritten Satz, ich habe das Match gestern gesehen, dann ziemlich klar dann weggespielt hat, sogar mit 6-0. Schöne Story mit Svitolina und Monfils.
Absolut. Auf jeden Fall. Ja, ja, Svitolina kommt ja jetzt gegen Kudermetova. Also die Veronika, es gibt ja noch eine andere Kudermetova, Polina. Aber wir reden von Veronika, die ein katastrophales 2024 hatte, nachdem sie da ja schon quasi in den Top 15, glaube ich, war.
Ja.
Ich glaube, sie war so 13 oder so. Und jetzt sich aber wirklich sehr gut durchgekämpft hat, hat Bolter geschlagen unter anderem und Haddad-Schmeier. Also, bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Also, man muss mal sehen, wie das Match ausgeht. Es ist spannend. Also, ich weiß nicht, ob man da so klar sagen kann, dass eine von beiden vorne liegt. Rein von der aktuellen Form. Das Gegenmatch zu den beiden da in dem Viertel konnte man aber eher schon mal tippen, ne?
Ja, war ja auch klar, weil ich ja gesagt habe, dass Madison Keys sogar ins Finale einziehen wird, ja, und mir das keiner glaubt. Ja, aber jetzt muss ich erstmal, da bin ich wenigstens dabei, bei unserem Tippspiel bin ich natürlich schon längst wieder raus, aber sie muss erstmal gegen Rybakina gewinnen, was nicht so einfach wird, denn auch die hat sich bisher überhaupt keine Blöße gegeben. Was hat die? Hat 12 Spiele abgegeben insgesamt, ja. 12 auf.
Ja, wobei ich sagen muss, in der dritten Runde hat sie jetzt gegen Jastremska gewonnen. Und da hat sie wohl am Anfang sich ganz früh behandeln lassen im Satz, also Rybakina. Und Jastremska, nachdem die Kovinic in Runde 2 ja mit 0 und 1 vom Platz geschickt hat, hat es überhaupt nicht ausgenutzt scheinbar. Und dann auch gegen Rybakina verloren. Das verstehe ich auch nicht, weil Jastremska letztes Jahr ist ja noch ins Halbfinale gekommen, ja, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, so ein super Run.
Und dann, weißt du, gehst du da so baden. Also fand ich auch, ich habe es nicht gesehen, das Match, deswegen, ich kann es nicht beurteilen. Das ist nur das, was ich mitbekommen habe. Aber das hat mich auch gewundert, weil es dann halt doch relativ deutlich war.
Aber wie gesagt, diese gesamte Hälfte finde ich super, super interessant. Eben nicht nur wegen der Eva Lüss Feelgood-Story, nicht nur wegen Svitolina. Auch so eine Geschichte, dass Emma Navarro, die jetzt in letzter Zeit nicht so performt hat, hier jetzt dann doch sauber hier in die vierte Runde sich gespielt hat und damit so ein bisschen sich den Druck nimmt aufgrund der Punkte, die sie letztes Jahr schon gesammelt hat, kommt jetzt gegen eine Daria Kasatkina, die immer gut ist für eine zweite Woche beim Grand Slam auch häufiger
schon.
Wobei ja
die Australian Open bis jetzt nicht lagen.
Bisher nicht, ja.
Das ist das erste Mal, dass Kasatkina da so weit steht. Und ja gut, Kasatkina hat natürlich das Problem, dass der Belag sehr schnell ist. Und dann natürlich, wobei sich ja Pegula, die schon rausgeflogen ist, darüber beschwert hat, dass der Belag so langsam sei. Sei ja langsamer als mancher Sandplatz, mag jetzt mal dahingestellt sein, aber Kasatkina legt hier echt ein ordentliches Turnier hin. Also auch wenn du dir mal anguckst, wie sie ihre Matches gewonnen hat, hat sie irgendwie in Melbourne ihren Groove gefunden.
Aber ist das nicht auch ein Vorteil, wenn der Platz schnell ist, weil der zweite Ausschlag von Kasatkina ist so langsam, dann wird er ja schneller, wenn der Belag schneller ist.
Ja, aber wenn du dann natürlich einen Opponent, einen Gegner hast, der dich da wegserviert, weil du musst ja dann auch auf schnelleres Tempo reagieren. Grundsätzlich würde ich dir ja zustimmen, könnte man ja auf die Idee kommen, aber so an sich.
Also das ist für mich immer wieder ein einziges Mysterium, warum sie das nicht besser hinkriegt. Sie schon ein paar
Frag
mal
Sarah Errani.
Ja, aber es ist, ey, das ist wirklich, ich habe sie letztes Jahr wieder, eigentlich jedes Jahr immer in Roland Garros auch spielen sehen. Mm. Und da sie ja normalerweise eben auf so Plätzen spielt, wo du ganz nah unten ran kannst, also jetzt nicht unbedingt immer auf den großen Court, sondern schön auf so einem Platz 7 oder so. Und ich mir ihr Spiel wahnsinnig gern anschaue, gucke ich mir das immer wieder gern an. Und dann denke ich mir, also der zweite Aufschlag, den wird sogar du retournieren können. Also ich, den wird sogar ich retournieren können, weil das ist es wirklich so lang, wirklich langsam, wirklich langsam. Und das ist so eine Schwachstelle, wieso man sowas nicht in den Griff kriegen kann. Ich verstehe das
Frage ich mich auch, aber ganz ernsthaft, dieselbe Frage habe ich mich bei Matteo Berrettini gestellt. Jetzt nicht beim Aufschlag, den kann er ja und auch die Vorhand. Aber jedes Mal, wenn ich seine Rückhand sehe, also für jemanden, der schon so gute Leistungen und so weit gekommen ist wie er. Ich meine, er hatte jetzt letztes Jahr natürlich ein bisschen Verletzungspech und ist deswegen zurückgefallen. Aber das ist auch sowas, was ich extrem merkwürdig finde, dass jemand, der so gut ist im Großen und Ganzen, eine im Verhältnis, und das möchte ich hier einschieben, bevor jetzt irgendwelche Hassmeldungen kommen von wegen, das ist ja keine Ahnung, ich will das nicht mit meiner Leistung vergleichen, sondern mit einer Leistung in seinem Bereich, wie man da einen technisch doch so schlechten Schlag haben kann. Mhm. War ja bei Zverev mit der Vorhand ganz lange auch so, dass die ja doch ein bisschen hinterherhinkt und der hat sich da ja jetzt rangerobbt und die jetzt mal auf Level gebracht, aber es gibt so manche Spielerinnen und Spieler, die haben ihr Leben lang eine furchtbare Schwachstelle, wo man sich fragt, warum die nie so richtig korrigiert wird.
Ja, vielleicht, weiß ich. Das gibt's halt mal. Eigentlich darfst du es nicht
fragen. Mich darfst du nicht fragen. Ich stecke da nicht drin. Ich würde auch von mir niemals behaupten, auch nur ansatzweise genug Ahnung davon zu haben, was das alles mit sich bringt. Aber man fragt sich das schon, weil andere es ja hinbekommen ist, zu korrigieren.
Ja, absolut.
Irgendwie, ne? Oder,
ja, genau, zu verändern. Ja, und die andere Hälfte bei den Damen liefert ab, wie eigentlich fast schon wie erwartet, oder? Ja, gut, es gab natürlich, und darüber müssen wir jetzt natürlich auch reden, auf der anderen Seite gab es eine große Überraschung und damit können wir dann doch nochmal zu den deutschen Damen kommen, denn Eva Lüss, sicherlich die größte Überraschung. Aber insgesamt haben die deutschen Damen uns hier in unserem Podcast schön Lügen gestraft und das ist doch wunderbar, denn wir haben ja kein gutes Haar an ihnen gelassen, haben gesagt, nach der ersten Runde ist da keine mehr drin, ja?
Und alle sind weitergekommen.
Und alle sogar sind mit
extra.
Ja, nicht mit fliegenden Fahnen, sondern mit fliegenden Haaren weitergekommen und nochmal weitergekommen. Ja. Also sowohl eine Tatjana Maria als auch eine Jule Niemeyer weitergekommen. Und dann natürlich mit dem Extra-Bonus Laura Siegemund, die an fünf gesetzte Qin Yancheng rausgenommen hat. Und das war sicherlich der größte, ja, vielleicht schon der größte Upset auf der Damenseite im Turnier soweit, muss man sagen, oder?
Und sich das so würde ich schon sagen. Also von, wenn man jetzt mal die Distanz zwischen beiden ansieht und auch das Geläuf, ich würde sagen, dass Zheng Hartplatz vielleicht doch noch mal eine Ecke besser liegt als Siegemund. Ja, aber Siegemund hat an dem Tag halt auch einfach ein wahnsinnig gutes Match hingelegt. Ja. Und um danach dann gegen Pavlyuchenkova so richtig baden zu gehen, da sieht man halt auch mal, wie so Tagesform dann doch das irgendwie das Match noch machen kann. Wobei es ist bei einer Niemeyer genauso. Die hat in der ersten Runde eine Polin besiegt, Schwalinska, sehr deutlich mit 0 und 1. Es hätte auch fast 0 und 0 werden können. Und hat danach gegen Kostyuk, da habe ich wirklich einiges von dem Match gesehen, hat die einfach keinen Fuß auf den Boden bekommen. Also die hat Fehler und nervös und alles. Aber ich muss ehrlich zugeben, die Damen haben gerade auch dank Lüß, aber eben auch dank einer Laura Siegemund, deutlich besser performt, als ich es angenommen hätte. Da sind die Herren, haben die Herren im Vergleich doch relativ an Boden verloren, Bodenhaftung. Abgesehen von Zverev natürlich.
Definitiv, definitiv. Und vielleicht, um das Deutschbild abzurunden, muss man auch noch sagen, wer bisher auch abliefert, ist das deutsche Doppel Krawitz-Bülz.
Ja.
Ja, die sind
und
noch
Siegemund mit Haddad Schmeier sind
genau.
Auch ganz gut noch unterwegs.
Laura Siegemund, die ja eigentlich nur Doppel spielen will, hat es gut gemacht im Einzel, macht es im Doppel weiterhin gut. Und insofern nochmal ganz kurz der Blick eben auf die obere Hälfte bei den Damen. Ich meine, das sind natürlich dann auch jetzt im Viertelfinale zu erwarten gewesen, dass wir da eine Sabalenka wieder sehen. Hm. Eine, wie ich bisher finde, extrem stark spielende Coco Gauff. Ja? Das ja. Wird gegen Badosa, was auch sehr schön ist, dass sie nach ihrer langen Verletzungspause wirklich wieder ja. Rock solid spielt. Natürlich glaube ich schon, ja, Favoritenrolle hier ganz klar bei Coco Gauff. Und ey, cooles, ich nehme es jetzt mal vorweg in der Hoffnung, dass es so kommt, aber das könnte wirklich am Donnerstag ein cooles Halbfinale werden zwischen Sabalenka und Gauff.
Es wäre uns zu wünschen, dass das rauskommt. Ich glaube, das wird Bock machen. Wobei ich mich auf Gauff gegen Badosa schon freue, weil Gauff ist jetzt nicht, zwar schon eher von den Ergebnissen, aber nicht unbedingt so von der Leistung her da jetzt durchgesegelt. Also das kann man jetzt nicht behaupten, wenn ich mir das nochmal hier raussuche. Also wo hat sie denn angefangen? Ja, gegen Cannon in der ersten Runde war das noch sehr deutlich. Gegen Burridge ist es auf dem Papier deutlich gewesen. Da hat sie sich aber schwerer getan, als unbedingt notwendig ist. Da hat Burridge quasi, die hatte eigentlich schon zum zweiten Satz aufgeschlagen und hat sich dann selber mit dem, glaube ich, gefühlt miesesten Aufschlagspiel auf dem Planeten wieder rausgekegelt. Und dann hat Gauff nochmal die Kurve gekriegt. Dann gegen Fernandes und gegen Bencic. Ja, also sie kriegt das hin. Und ich glaube, das macht dann am Ende auch ein Champion aus. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre sie da durchmarschiert. Das muss man vielleicht einschränkend sagen. Ist Badosa jetzt auch nicht. Aber es war schon durchaus sehr souverän, was Badosa da gemacht hat. Also das wird kein Spaziergang für Gauff. Gauff, Entschuldigung.
Gauff. Ja, also insofern, Gauff, muss man, jetzt wird's albern hier langsam. Aber das darf es auch werden, denn ich muss sagen, irgendwie, die Australian Open haben in der ersten Woche das gehalten, was ich mir von versprochen hatte. Ich hatte, glaube ich, in unserer Vorschau gesagt, ich freue mich drauf, dass man das Gefühl hat, dass die Karten irgendwie neu gemischt werden bei den Herren. Und da würde ich mal sagen, definitiv, ja, auch wenn viele bekannte Namen jetzt im Viertelfinale wieder sein werden. Aber genau das hat stattgefunden. Die Damen brennen wirklich ein Feuerwerk ab an tollen Leistungen und auch an einer Breite. Insofern, erste Woche fand ich wirklich, wirklich gut und sagen wir mal schön als Grand Slam-Turnier. Was es jetzt allerdings braucht, sind so ein, zwei, ja vielleicht auch drei Kracher-Matches. Nicht nur vom Namen her, sondern große Matches, ja, dass man dann sagen kann, boah, und weißt du dann, keine Ahnung, das Viertelfinale Djokovic-Alcaraz, ja, das war cool. Und das Damenfinale war cool oder so. Das ist wirklich eine ganz runde Veranstaltung wird. Und insofern freue ich mich auf die zweite Woche, bin gespannt, ob unsere Tipps alle so aufgehen werden. Aber es, ja, auf jeden Fall denke ich so, von den Begegnungen her, können wir uns wirklich auf eine tolle zweite Woche freuen. Egal, ob ihr es hier als Comics guckt oder im Real Life.
Ja, ja, ich muss sagen, ich meine, wir zwei gehören ja schon zu den Vielsprechern. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so viel zu erzählen haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, wie viel Spaß es gemacht hat die erste Woche. Ich finde, man kann wirklich sagen, es hat einfach durch die Bank weg echt viel Spaß gemacht.
Ja.
Und vor allen Dingen meistens, weil es um Tennis ging und nicht noch um irgendwelchen Nebenschauplatz.
Das stimmt, extrem wenig Nebengeräusche diesmal. Vielleicht
gab es auch, aber nicht viel, ja.
Größten Geräusche waren vielleicht die Buhrufe für Daniel Collins.
Ja gut, das ist aber auch so ein bisschen, ne, die Geister, die ich rief. Ne?
Ja. Aber so ein bisschen salty finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich fand es nicht so schlimm.
Es passt da irgendwie auch mit rein.
Und sie ist ja keine, habe ich das Gefühl, die darunter leidet, sondern das ist ja ihr Antrieb. Ja. Sie ist ja eher eine,
wobei
sagt, gib mir mehr davon. Ja.
Grundsätzlich würde ich dir zustimmen, wobei ich beim Keys-Match das schon das Gefühl hatte, dass sie nicht damit gerechnet hat, dass dann die australischen Fans so hart mit ihr ins Gericht gehen. Da war ich mir an mancher Stelle nicht sicher, ob sie damit so gerechnet hat. Aber ich glaube, wenn es jemanden gibt, der damit umgehen kann, dann ist sie das.
Ja, und was jetzt, wo du es gerade sagst, was mir aufgefallen ist, aber da weiß ich nicht, ob ich eine verzerrte Wahrnehmung habe. Mein Eindruck ist, dass die Zuschauer bei den Australian Open auch von Jahr zu Jahr, und dieses Jahr ist mir besonders aufgefallen, es klingt jetzt blöd, undisziplinierter werden. Also es war schon immer der Happy Slam und mega Stimmung, aber vor allen Dingen dieses Reinrufen zwischen ersten und zweiten Aufschlag und so, da habe ich, aber es ist wirklich nur gefühlt. Schreibt uns gern mal im Kommentar oder so, ob ihr das auch so empfindet oder ob ihr sagt, nee, das war doch die letzten Jahre auch schon so. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen was Unangenehmes zugekommen, was ich normalerweise insbesondere bei den French Open den Zuschauern ja immer anprangere, den französischen Zuschauern. Da habe ich jetzt in Australien ein paar Matches gesehen, da muss ich sagen, da stand das australische Publikum dem französischen nichts nach. Das hat mir nicht so gefallen, aber es kann sein, dass es eine verzerrte Wahrnehmung ist.
Ja, ich habe jetzt nicht alle Matches gesehen. Also ich meine, nee, leider nicht. Eva Lüß hatte, glaube ich, weiß gar nicht, welches ihrer Matches das war. Da hat sie ja den Partycourt erwischt. Ja. Weißt du, den mit der Bar da gefühlt. Ich meine, sie hatte ihren Spaß. Und ich glaube, wenn du da als Siegerin vom Platz gehst, ist das nochmal was anderes. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist so eine gewisse Unruhe drin. So dieses unschuldig-fröhliche ist ein bisschen nicht da. Ne? Mhm. Sondern es hat schon mehr so was. Naja, aggressiv ist too much vielleicht, aber schon ein bisschen was Krummeligeres.
Ja, ja.
Ja, doch würde ich mitgehen. Also das ist auch ein Eindruck, den ich auch habe, aber vielleicht kommt es auch ein bisschen drauf an, welche Matches man gesehen hat. Vielleicht haben wir uns auch die Aggressiven rausgesucht, wer weiß das schon.
Könnte sein. Aber wie gesagt, überhaupt kein Grund, Trübsal zu blasen. Freuen wir uns auf die zweite Woche und ja, dann hören wir uns wieder, wenn der ganze Rummel vorbei ist und wir bewerten werden, ob auch die zweite Woche mithalten konnte mit unseren hohen Erwartungen, oder?
Machen wir so.
Jo, dann.
Würde ich sagen.
Raus.
Tschüss.
Jo, ciao. Tschüss.
Hallo, ich bin Tinka vom Podcast Designermuschi. Demokratie ist sexy, weil sie Freiheit bedeutet. Die Freiheit zu lieben, zu leben und unsere Zukunft selbst zu gestalten. Doch sie ist kein Selbstläufer. Faschisten sind wie Rattenfänger. Sie locken mit einfachen Antworten, während sie dir heimlich die Menschenrechte, die Frauenrechte und die Zukunft deiner Kinder klauen. Wer sie gewähren lässt, wacht in einer Welt auf, in der Gerechtigkeit und Selbstbestimmung Geschichte sind. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.